Jetzt möchte ich gerne zu der Botschaft kommen, die auf meinem Herzen für uns heute ist. Sehnsucht nach Heimat. Ich möchte der Frage nach Zugehörigkeit, Identität und Bedeutung im Leben nachgehen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen verbunden damit, dass ich heute Geburtstag habe. Und bevor viele fragen, ich bin 7x7 geworden. Und so irgendwo in der Mitte meines Lebens. Und mich bewegen solche Fragen. Und ich glaube, dass diese Fragen viele von uns auch bewegen. Wo ist eigentlich meine Heimat? Was ist Heimat? Wo gehöre ich hin? Was ist meine Identität und hat mein Leben Bedeutung? Und es ist gut, sich diese Frage zu stellen. Ich erzähle ein bisschen von meinem Leben, aber ich möchte auch euch und euer Leben damit hineinnehmen. Ich bin ja, wie gesagt, vor 7x7 Jahren in Kasachstan geboren und habe dort 13 Jahre meines Lebens verbracht und habe mich da nicht so ganz zu Hause gefühlt, weil ich in einer deutschen christlichen Familie aufgewachsen bin. Um mich herum waren hauptsächlich Kasachen und Usbeken und einige Russen. Bin in einem muslimischen Umfeld aufgewachsen und ich gehörte nicht so richtig dazu. Wenn man mir was Böses sagen wollte, dann hat man mich als Deutschen dann Faschist genannt. Und als es dann soweit war, dass wir nach Deutschland umgesiedelt sind, vor 36 Jahren, habe ich gedacht, ich komme nach Hause, nach Deutschland, um festzustellen, dass ich hier der Russe bin. Um festzustellen, dass mein Deutsch kein gutes Deutsch ist, was ich in der Familie gelernt habe, sondern dass es da noch viel zu lernen gibt. Und dann habe ich mich ziemlich schnell integriert, habe deutsche Schulfreunde bekommen und ich wollte eigentlich mit meiner Vergangenheit nicht mehr viel zu tun haben. Ich habe diejenigen beneidet, die in Deutschland aufgewachsen sind und die nicht solche Probleme haben wie ich. Und dann, 9 Jahre später, bin ich wieder nach Kasachstan gekommen, über ein Missionswerk im Rahmen meines Zivildienstes. Und etwas ist passiert, was mich auch nachhaltig geprägt hat. Ich bin in mein Dorf hingefahren, wo ich geboren und aufgewachsen bin, und ich habe erlebt, dass meine muslimischen Nachbarn interessiert sind an einer Bibel, am Evangelium. Ich durfte bei ihnen zu Hause beten. Sie haben mich drum gebeten. Ich habe mitbekommen, was für ein Respekt sie vor uns und unserem Glauben, den wir vorgelebt haben, in dieser kommunistischen Zeit der Sowjetunion. Und ich habe gemerkt, wow, das hat doch eine Spur hinterlassen, wie wir gelebt haben, obwohl wir den Mund halten mussten und nicht so öffentlich von Jesus reden durften. Und in einer Untergrundkirche bin ich aufgewachsen. So Verfolgung war an der Tagesordnung, schon in der Schule, weil ich eben nicht den Lenin-Schwur geschworen haben und in der Familie, weil mein Vater Gemeindeleiter war und wir nie wussten, ob er sicher nach Hause kommt, weil er immer wieder auch mal vom KGB abgeholt und verhört wurde. Und so bin ich aufgewachsen. Und ich komme dorthin und erlebe eine Offenheit nach dem Fall der Sowjetunion und ich erlebe, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Ich erlebe, dass wir öffentlich auf Plätzen über Lautsprecher Jesus bezeugen dürfen. Ich erlebe, dass wir in Gefängnisse reingehen und eine meiner ersten Predigten als 22-jähriger junger Mann war in einem Gefängnis. Und viele Menschen sind nach vorne gekommen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Wow. Und das hat mein Herz so bewegt und berührt, dass ich gesagt habe, Jesus, ich möchte dir dienen. Ich möchte ein Missionar für dich werden. Und ich dachte, wir werden nach Kasachstan auswandern, um dort Gemeinden zu gründen. Kerstin hat ja nicht diesen Hintergrund, also sie ist so die Deutsche, die ich früher beneidet habe, dass sie hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Und sie fing an, Russisch zu lernen, damit wir gemeinsam nach Kasachstan gehen können. Alles ist ein bisschen anders gekommen. Wir haben ja dann vor 24 Jahren diese Gemeinde hier gegründet mit einem kleinen Team. Und Kasachstan und die Mission dort und der Ruf dorthin wurde anders verwirklicht, nämlich, dass wir Missionare gesandt haben und dass wir unterstützt haben, uns immer noch tun und ich immer wieder hin und her reise und so weiter. Nun, mein Thema Heimat, Zugehörigkeit, Identität, Bedeutung. Ich musste später feststellen, dass es irgendwie alles wunderbar so ist, wie es gewesen ist. Dass es Gottes Weisheit ist. Dass es gut ist, dass ich eine Heimat gewissermaßen in Kasachstan habe, die russische Sprache kann, in muslimischem Umfeld aufgewachsen ist und von daher mich da auch auskenne, in Deutschland zu Hause bin und nun Teil und Leitung einer internationalen Gemeinde sein darf. Wenn ich hier einfach mal frage, wer von euch ist nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen? Okay, das sind eine ganze Menge Hände, die ich gerade sehe. Ich würde schätzen 70%. Wenn ich jetzt fragen würde, wessen Eltern sind nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, also wer hat Migrationshintergrund, dann würde ich möglicherweise auf 80-90% kommen. Ich war letzten Sonntag im Kindergottesdienst und da ging es um die Geschichte von Ruth, die eben auch Fluchtgeschichte erlebt hat und so weiter und im fremden Land war. Und wir haben, Kerstin hat dann gefragt, wer von den Kindern nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Es waren nur ein paar, aber wessen Eltern, dann waren es fast alle. So, ja, also ihr könnt damit was anfangen, ne? So dieses Gefühl, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist meine Heimat? Und dieses Thema Heimat und Sehnsucht nach Heimat hat mich beschäftigt Anfang diesen Jahres, als ich für 3 Tage in einem Kloster war und 3 Tage nicht geredet habe. 3 Tage Schweigen. 3 Tage einfach in der Bibel lesen und einen Psalm bewegen und ich habe auf diesem Psalm rumgekaut, darüber meditiert und nachgedacht und erlebt, wie Gott so zu mir gesprochen hat. Und das ist ein Sehnsuchtspsalm nach Heimat. Diesen Psalm möchte ich mit euch zusammen lesen und dann einige meiner Erkenntnisse mit euch teilen. In der Hoffnung, dass es uns allen hilft, letztlich unserer Sehnsucht nach Heimat, in Jesus Identität, Zugehörigkeit, Bedeutung im Leben zu geben. Psalm 84. Ich lese hier ab Vers 2. Ist überschrieben mit Sehnsuchtspsalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinen Altären, du, allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Und wenn man weiter diesen Psalm liest, dann steht da, dass diejenigen, die eben bei Gott ihr Zuhause gefunden haben, durch ein Tal der Dürre gehen und diesen Tal zu Quellorten machen. Wenn man weiter liest, dann steht da auch geschrieben, dass Gott denen nichts Gutes vorenthalten wird, die bei ihm ihr Zuhause gefunden haben. Wow, was für eine starke Zusage. Der Psalmschreiber ist wahrscheinlich in der Nähe des Tempels und spürt diese Sehnsucht nach Heimat, nach Zugehörigkeit, nach Bedeutung und beobachtet ein Bild, nämlich dieses, dass er Vögel zuschaut, wie sie an den Altären des Herrn im Mauerwerk des Tempels von Jerusalem Nester bauen. Denn hier steht geschrieben, selbst der Spatz hast ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Also der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe hat ein Nest gebaut, wo sie ihre Jungen versteckt. Was für eine Bedeutung hat das? Also für mich war das nochmal so, ja, bei den Vögeln, die nur so vorbei zwitschern und vorbeifliegen, rein und raus, passiert auch nicht viel. Aber wenn Vögel sich paaren und fruchtbar werden und Nachwuchs bekommen, dann brauchen sie ein Nest. Die Schwalbe, der Spatz, sie bauen ein Nest für ihre Jungen. Wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, haben wir da zwei Vogelkästen. Und ich gucke immer, jeden Frühling werden sich da wieder Vögel einnisten. Und das ist so interessant zuzuschauen, wie dann irgendwann so ein kleiner Spatz aus dem Loch rausschaut. Wie die Mutter ihre Kleinen versorgt. Und dieses Mal sind die Vogelkästen noch leer. Aber da ist ein anderer Vogel, weiß gar nicht, wie der heißt. Kerstin weiß es, glaube ich. Meise? Wir haben eine Meise, ja, wir haben eine Meise. Genau, wir haben viele Meisen. Genau. Es gibt ein Nest, was ein Vogel gebaut hat bei uns im Carport. Und es ist einfach immer schön zu sehen, wie der da immer hin und her fliegt und bald zu brüten anfängt. Und so ist es mit dieser Zugehörigkeit, mit einer Heimat bei Gott. Erst dann, wenn wir Heimat bei Gott gefunden haben, Zugehörigkeit gefunden haben, beginnt unser Leben fruchtbar zu sein. Beginnt unser Leben in die Multiplikation zu gehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, bei Gott und auch bei seinen Altären in der Anbetung, aber eben auch in seinem Haus, in seiner Gemeinde, bei seinem Volk, Zugehörigkeit und Zuhause zu finden. Bei Jesus war es so, dass er die Zugehörigkeit bei seinem himmlischen Vater hatte, aber auch hier auf der Erde hat er gewusst, wo er hingehört. Der 12-jährige Jesus, als er eben religionsmündig wurde, ist seinen Eltern verloren gegangen. Und als die Eltern ihn lange gesucht haben, auf dem Rückweg von dieser Pilgerreise nach Jerusalem, und irgendwann festgestellt haben, dass Jesus fehlt, sie gehen zurück und sie finden ihn wo? Im Tempel. Wie er mit den Schriftgelehrten redet und seine Fragen stellt und ja nach Erkenntnis Gottes sucht, obwohl er selbst ja der Sohn Gottes ist. Und als seine Jünger ihm sagen, was hast du uns da angetan? Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Was war die Antwort von Jesus? Lukas 2, Vers 49. Ich komme nicht weit. Genau. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wow. Warum habt ihr mich gesucht? Ihr solltet doch wissen, wo ich mich gerne aufhalte, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich zu Hause bin. Wenn man dich sucht, wird man dich im Hause des Herrn finden? Wirst du dann sagen, wusstest du nicht, Sonntagmorgen, wo ich bin? Ich bin da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo Gott angebetet wird. Mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Nationen, steht schon im Alten Testament und dann hat Jesus das auch wiederholt. Also Jesus hat sich verortet im Haus Gottes. Und ich glaube, dass wir alle diese Verortung brauchen, bei Gott selbst und in seiner Familie, im Haus Gottes, in der Gemeinde. Und ich glaube, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir aufblühen, dass unser Leben fruchtbar wird. Das sind zumindest die Erkenntnisse, die ich für mein Leben auch daraus ziehe. Ich bin seit frühester Kindheit in Gemeinde aufgewachsen. Ich glaube kaum, dass ich irgendwie einen Sonntag nicht in einem Gottesdienst gewesen bin. Und ich bin jedes Mal gerne da, selbst wenn ich irgendwo anders bin. Ich liebe es, mit anderen zusammen Jesus anzubeten und in seinem Haus zu sein. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn du weißt, dass du zur Familie Gottes, zur Gemeinde und zu Gott selbst gehörst. Jesus war ein Rabbi, ein Meister und er hatte seine Jünger. Und als er seine Jünger beruft, in Johannes Kapitel 1, da sind zwei Jünger von Johannes, die eben von Johannes erfahren haben, dass Jesus der Messias ist, dass er das Lamm Gottes ist, dass er derjenige ist, für den Johannes den Weg vorbereitet hat. Und sie springen über zu Jesus. Sie gehen von Johannes weg hin zu Jesus. Und sie wenden sich an ihn, Johannes Kapitel 1, Vers 38. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr, fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Nun, für uns ist das vielleicht in unserer Zeit nicht ganz so klar, warum fragen sie, wo wohnst du? Die Sache ist die, wenn jemand damals Rabbi war und seine Schüler hatte, dann waren die Schüler bei ihm. Sie haben das Leben mit ihm geteilt. So, sie kamen nicht nur Sonntagmorgen zum Gottesdienst, sondern sie haben in ganz, ganz enger Gemeinschaft mit ihm gelebt. Und deswegen ist das eigentlich die Frage nach Nachfolge und Berufung. Jesus, dürfen wir mit dir sein? Wir wollen gerne deine Jünger sein und dir nachfolgen. Und Jesus lädt sie ein und sagt, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Also das ist diese Einladung, ihm nachzufolgen. Bei ihm zu sein und zu sehen und zu erleben, alles was er tut. Das ist eigentlich meine größte Sehnsucht. Ich denke immer wieder daran, wie war es für die Jünger, dass sie Jesus hautnah erlebt haben. Sie waren jeden Tag bei ihm. Sie haben mit ihm aus einer Schüssel gegessen. Sie haben alles mit ihm geteilt und sie haben ihr Leben mit ihm erlebt. Ich war schon ein paar Mal in Israel und habe dann bei mehreren Gelegenheiten die Orte besucht, wo Jesus geboren ist, in Bethlehem, Nazareth, da wo er aufgewachsen ist. Und da gibt es das Village Nazareth, wo alles so nachgebildet ist, wie es zu Jesu Zeiten gewesen sein muss. Da war ich und habe mir all diese Orte angeschaut und die Bibelstellen dazu gelesen. Dann Kana in Galiläa, wo Jesus das erste Wunder getan hat, aus Wasser Wein dann der See Genezareth und da, wo er auf dem Wasser gelaufen ist und Petrus dann aus dem Boot ausgestiegen ist und dann Jerusalem. Ganz besonders bewegend empfand ich den Garten Gethsemane, wo er in der Agonie des Todes gebetet hat: Vater, gibt es keinen anderen Weg? Kann der Kelch nicht an mir vorüberziehen? Aber nein, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Und ich bin bereit. Und so hat er gebetet und der Vater sandte seine Engel und hat ihn gestärkt. Und wie Jesus dann durch das Tal des Todesschattens, es gibt dieses Tal dort auf dem Weg nach Golgatha, gegangen ist. Und die Via Dolorosa und den Weg des Kreuzes und Golgatha und das leere Grab und all diese Orte. Und dann sich vorzustellen, diese Jünger, diese Glückspilze, sie waren bei Jesus, sie haben alles hautnah erlebt. Ich würde auch gerne sagen, Jesus, wo wohnst du? Ich will bei dir sein, ich will dir auf Schritt und Tritt folgen. Ich will das mit dir alles erleben, was du erlebt hast. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht hinterher trauern, sondern wir können nach Israel reisen. Nein, das wird uns nicht die Erfüllung geben, die wir suchen. Obwohl das schon auch interessant ist und das ist tatsächlich ein kleiner Traum von mir, eines Tages mit einer Reisegruppe dorthin zu reisen und all diese Orte zu besuchen und das nachzufinden und die Bibelstellen zu lesen und so weiter. Aber es gibt etwas viel Tieferes, was Jesus uns schenkt. Er gibt uns seinen Geist. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Er ist uns näher als seinen Jüngern damals. Sie haben ihn hautnah erlebt, aber wir haben den Geist Jesu in uns. Er wohnt durch den Heiligen Geist in uns, wenn wir Jesus angenommen haben. Und das ist ein Mysterium, ein Geheimnis, was ich immer mehr entdecken möchte. Was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Was es bedeutet, seinen Geist in sich zu tragen und von seinem Geist geführt, geleitet zu werden. Immer wieder, wenn der Tag beginnt, bete ich: Jesus, nimm mich mit. Ich will dabei sein. Jesus, nimm mich mit. Wenn du dich freust, nimm mich mit, wenn du weinst. Nimm mich mit, wenn du Traurige tröstest. Nimm mich mit, wenn du Kranke heilst. Nimm mich mit, wenn du Gedemütigte wieder aufrichtest und aufbaust. Nimm mich mit, wenn du Gebundene befreist. Nimm mich mit, wenn du die Botschaft des Königreichs den Menschen verkündigst. Nimm mich mit, ich will dabei sein. Und wenn du mit dieser Haltung in den Tag gehst und mit dieser Bitte, du darfst sicher sein, er wird dich mitnehmen. Du darfst in seinem Namen Kranke berühren und ihnen Heilung bringen. Du darfst mit Jesus Traurige trösten. Du darfst dich freuen mit Jesus über diejenigen, die einen Grund zur Freude haben. Er möchte dich mitnehmen und er tut das durch seinen Geist, der in dir wohnt. Ja, wo wohnst du, Meister? Ich will mit dir gehen. In Matthäus Kapitel 8 wird beschrieben, wie ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihm auch nachfolgen will. Ab Vers 19, da lesen wir, da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Wow. Willst du dann immer noch Jesus nachfolgen, wenn er dir keine Garantien gibt, keine Sicherheit, wo du die nächste Nacht übernachten wirst und was es zu essen geben wird? Hier ist die Rede von den Kosten der Nachfolge. Und wir wissen, dass viele Menschen Jesus eben nicht nachgefolgt sind, weil sie zuerst was anderes tun wollten, weil ihnen etwas anderes wichtiger war. Bei einem Mann war es so, dass sein Reichtum wichtiger war. Bei jemand anders war es so, dass seine Familie wichtiger war. Und lasst mich zuerst meine Angehörigen begraben und so weiter. Und so gab es immer wieder Gründe, warum Menschen, obwohl sie eigentlich sich hingezogen fühlten zu Jesus, trotzdem etwas anderes für wichtiger genommen haben und nicht all in gegangen sind und nicht ihr ganzes Leben Jesus gegeben haben und alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Jesus kennt die Situation, heimatlos zu sein, sogar obdachlos zu sein. Jesus selbst ist ja von Anfang an, ne, so als er in Bethlehem, also auch an einem fremden Ort, in einem Stall geboren wurde und dann ein Flüchtlingskind wurde, weil er fliehen musste, vielmehr seine Eltern, nach Ägypten, weil der Herodes nach seinem Leben trachtete. Und viel später hat der Engel des Herrn zu Josef gesprochen und gesagt, derjenige, der nach dem Leben des Kindes getrachtet hat, lebt nicht mehr, ihr könnt zurückkehren. Und sie kehren zurück, wieder an einen anderen Ort, nach Nazareth in Galiläa. Und er wächst dort auf und ist dann so ein Wanderprediger, der nicht wusste, wo er den nächsten Tag schlafen, also nächste Nacht schlafen wird und die Jünger mit ihm zusammen. Also Jesus kennt dieses Gefühl, heimatlos zu sein und irgendwie in Kasachstan nicht zu Hause, in Deutschland auch nicht wirklich. Oder wenn dir die Heimat genommen wird, wo du gelebt hast, wo du alles aufgebaut hast, in der Ukraine zum Beispiel. Einige sind hier, die als Geflüchtete in Deutschland sind und gerade jetzt realisieren müssen, dass es nicht so schnell vorbei sein wird, sondern sie vielleicht hier heimisch werden sollen. Und das ist nicht leicht, aber ich möchte dir sagen, Jesus versteht dich und mich. Und Jesus wusste um eine andere Heimat. Die Heimat war in seinem Herzen. Er kannte Gott als seinen himmlischen Vater. Und er lebte in dieser Verbundenheit mit dem Vater, dass überall, wo er war, er nicht alleine war, sondern mit seinem himmlischen Vater. Und überall, wo dein himmlischer Vater ist, da ist auch dein Zuhause. Im Willen Gottes hatte Jesus sein Zuhause. Und so möchte ich aus dem Leben Jesu etwas anschauen, was auch uns hilft, im Willen Gottes unser Zuhause zu finden. Und nicht heimatlos zu sein und nicht hinterher zu trauern, weil irgendwie dein Leben nicht so ist wie bei anderen und weil du woanders geboren und aufgewachsen bist, sondern zu erkennen, dass in der Liebe zu Gott alles dir zum Besten dienen muss. Gott möchte dir eine neue Perspektive öffnen und dir eine Heimat im Herzen schenken, so wie er es auch bei mir getan hat und ich entdecke das immer mehr. Wir schauen uns die nächste Folie an. Jesus wusste um seine göttliche Identität. Das war sein Zuhause, das war seine Zugehörigkeit, das gab ihm Bedeutung, obwohl er hier auf der Erde wie ein Fremder war. In Matthäus Kapitel 3 ist die Geschichte von der Taufe Jesu. Und als Jesus sich hat taufen lassen, dann erschallte die Stimme des himmlischen Vaters. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Das war seine Identität. Er wusste, dass er von seinem himmlischen Vater geliebt ist und dass der Vater sich an ihm freut. Weißt du, dass der himmlische Vater dich gewollt hat? Egal unter welchen Umständen du geboren, aufgewachsen und gelebt hast oder dich jetzt befindest. Der himmlische Vater wollte dich haben. Und ohne dich würde richtig was fehlen in dieser Welt. Amen. Du bist von Gott gewollt. Du bist von Gott geliebt. Du bist sein Geliebter oder seine Geliebte. Und so wie der Vater zu Jesus gesagt hat, ich habe Freude an dir, so sagt er heute zu dir, ich habe Freude an dir. Hörst du das? Jetzt ist es ganz still, aber ich hoffe, dass ihr das in euren Herzen hört. In Römer Kapitel 8 bestätigt das der Paulus und sagt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes geliebte Söhne und Töchter. Und das haben wir uns nicht eingebildet und nicht ausgedacht. Sondern das sind wir durch den Glauben an Jesus Christus, der uns zu neuem Leben geboren hat. Durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist in uns und er gibt uns eine Bestätigung, eine Zusicherung, eine Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann dir und mir keiner mehr nehmen. Amen. Du bist von Gott geliebt. Du darfst ihn Abba, Vater nennen. Abba bedeutet auf Hebräisch Papa. Du darfst Gott Papa nennen. Sehr persönlich. Er ist dir nahe und er ist dein Papa. Also das Erste, was du brauchst, um deine Heimat in Gott zu haben, ist deine göttliche Identität, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Sollte dir diese Gewissheit fehlen, dann kannst du heute Jesus Christus als den Retter und Herrn deines Lebens annehmen, als den Meister deines Lebens, dem du nachfolgen willst. Und du wirst dieses Wunder erleben, dass etwas neu beginnt. Das Alte ist vergangen, deine Schuld ist vergeben und Jesus kommt und nimmt Wohnung in dir und der Heilige Geist wird dir bestätigen, dass du ein Kind Gottes bist. Also wenn dir diese Gewissheit noch fehlt, komm unbedingt im Anschluss an den Gottesdienst oder an die Predigt zu mir. Ich möchte so gerne für dich beten, dass du das auch hast. Das Zweite. Gemeinschaft mit dem Vater. In Lukas Kapitel 5, ab Vers 15 lesen wir, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus hat sich nicht von der Not, die auf ihn einströmte, bestimmen lassen, sondern er hat sich immer wieder Zeit genommen mit dem Vater im Himmel. Wir sind oft so beschäftigt von den Nöten, von den Aufgaben, vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Und manchmal hat man den Eindruck, sind wir etwa mehr beschäftigt als Jesus? Und wenn Jesus diese Zeit gebraucht hat, mit dem Vater zu sein, in der Einsamkeit, in der Einkehr, einfach alleine, in der Stille mit dem Vater, dann brauche ich das auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich brauche das. Wir brauchen es. Und wir sollten darum kämpfen. Und sei es, dass wir den Wecker früher stellen und uns in die Einsamkeit, in die Zweisamkeit, in die Gemeinschaft mit dem Vater begeben. Einfach Platz nehmen, bevor der Trubel anfängt und einfach Zeit mit Gott verbringen, in seinem Wort und im Gebet. Gott möchte uns begegnen. Das gibt uns Heimat. Das gibt uns Zugehörigkeit. Das gibt uns eine Verortung, ein Anker im Leben, dass wir wissen, wow, ich lebe in Gottes Gegenwart. Ich lebe aus der Gemeinschaft mit Gott. Amen. Das ist der zweite Punkt, den ich bei Jesus sehen kann. Gemeinschaft mit dem Vater. Das nächste ist, er war eins mit dem Vater. In Johannes 10, Vers 30, da steht das ausdrücklich. Der Vater und ich sind untrennbar eins, hat Jesus gesagt. Der Vater und ich, wir sind zusammen. Und dann sagt er in Johannes Kapitel 5, wo er angegriffen wird und angeschuldigt und angeklagt wird, dass er im Namen Gottes hier spricht und Kranke heilt und das am Sabbat tut und so weiter. Er wurde richtig angegriffen. Aber Jesus war unangreifbar, weil er eine Heimat bei Gott hatte. Und so steht hier geschrieben, ab Vers 19, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Also Jesus hat einfach nur gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und basta. Der Vater hat den Sohn liebt und zeigt ihm alles. Er war so eins mit dem Vater. Und da möchte ich auch immer mehr hin. Eins zu sein mit Jesus. Eins zu sein mit dem Vater. So zu reden, wie Jesus redet. So zu lieben, wie Jesus liebt. So zu handeln, wie Jesus handelt. Eins mit dem Vater. Der nächste Punkt, der Jesus Heimat gegeben hat, ist Familie Gottes. Matthäus Kapitel 12, ab Vers 49 lesen wir, da ist die Situation, dass die Mutter von Jesus und seine Brüder kamen und mit ihm reden wollten, während Jesus, seine Jünger und die anderen, die seinem Wort zuhörten, zusammen war, und sie wollen aber dringend mit ihm reden. Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort: Seht ihr, das sind meine Brüder, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat gesagt, wer seine Familie ist. Seine Familie sind diejenigen, die nach dem Willen Gottes fragen. Und wenn Jesus Familie gebraucht hat, seine Jünger, Gemeinschaft gebraucht hat, hey, dann brauchen wir das auch. Wir finden Heimat in der Familie Gottes, wie Jesus sie gefunden hat. Und einen letzten Punkt möchte ich noch nennen, der Jesus Heimat gegeben hat. Das ist die ewige Heimat. In Johannes Kapitel 14, als Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er leiden und sterben wird und dass er ihnen aber den Weg zubereitet zum Vater und dass er zum Vater geht, dann sagt er ab Vers 2, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus wusste um sein Zuhause beim himmlischen Vater. Er wusste, woher er kommt und wohin er geht. Und seine Sehnsucht war, dass auch seine Jünger, dass wir auch dort sind, wo er ist. Zu Hause beim Vater. In Hebräer Kapitel 13, Vers 14 steht geschrieben, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir können es uns hier noch so schön einrichten. Wir können auch noch so liebe Glaubensgeschwister haben und Teil der Familie Gottes sein. Wir können noch so mit Jesus verbunden sein und in Einheit und in Gemeinschaft mit ihm leben. Und wir können noch so uns in unserer Identität in ihm sicher sein. Die Himmelssehnsucht bleibt. Wir leben an einem Ort, wo es Kriege, Katastrophen, Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit gibt. Und das wird erstmal auch so bleiben. Wir erleben zwar hier und jetzt schon Gottes Eingreifen. Heilungswunder, Befreiung, Vergebung von Schuld, Hilfe Gottes, Versorgung. Wir erleben so viel von himmlischen Segnungen schon hier in dieser Welt. Amen. Aber die Himmelssehnsucht bleibt. Amen. Jesus kommt wieder und erst dann sind wir ganz in der Heimat, ganz bei ihm. Wir sind Bürger des Himmels. Amen. Unser Zuhause ist letztendlich dort. Wir sind Bürger des Himmels. Nicht Deutschlands, nicht Ukraine, nicht Kasachstan, nicht Philippinen, nicht noch was, Nigeria. Wir sind Bürger des Himmels. Das ist, wo wir herkommen, wo unsere Identität ist, wo unsere Bedeutung, unser Wert, unsere Zugehörigkeit ist. Und das ist, wo wir hingehen, um für immer bei Jesus zu sein. Ihr lieben Lobpreiser, kommt doch bitte nach vorne. Ich möchte in einer kurzen Zeit der Anbetung nochmal mit euch gehen und mit euch drei folgende Fragen reflektieren. Öffne dein Herz und vielleicht magst du auch deine Augen schließen, um einfach unabgelenkt zu sein und Jesus zu begegnen. Und lass diese drei Fragen dein Herz ansprechen und vielleicht möchtest du Jesus deine Antwort geben oder